Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Katja Vogelsang zum Thema 1x1 der Symptomkontrolle. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ich mit Dr. Katja Vogelsang sprechen kann. Katja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und weil du das erste Mal heute im Podcast bist, würde ich dich bitten, dich einmal vorzustellen.
Ja, hallo Kai. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Fachärztin für Anästhesie mit der Zusatzbezeichnung Schmerztherapie und ärztliche Psychotherapie und Palliativmedizin. Was ich beruflich mache, ist, dass ich das Palliativzentrum im EVK Herne leite.
Und das bringt uns zu unserem heutigen Thema. Wir wollen nämlich heute mal anfangen, über das 1x1 der Symptomkontrolle zu sprechen. Ich sag direkt schon, wir fangen mal an. Wir wollen mal gucken, wie weit wir kommen.
Ja.
Das Thema Symptomkontrolle finde ich sehr spannend. Ich finde diesen Ansatz sehr spannend, die Patientinnen und Patienten, die wir haben, einfach mal zu behandeln, je nachdem, was sie für Beschwerden haben und nicht stundenlang darüber nachzudenken oder tagelang und wochenlang, woher das kommt und großartig Diagnostik zu betreiben. Lass uns gerne einfach mal reinstarten in die verschiedenen Symptomkonstellationen, die es so geben kann bei Menschen, die uns im klinischen Alltag begegnen, die uns aber auch vielleicht im Palliativsetting begegnen. Hast du ein Symptom, mit dem du starten möchtest?
Also ich würde vielleicht erstmal mit so einer allgemeinen Einordnung anfangen, also was wir da überhaupt machen, weil ich festgestellt habe, dass auch viele meiner erfahrenen Fachkollegen doch noch teilweise Berührungsängste haben mit der Palliativmedizin oder eigentlich nur den Aspekt der Sterbebegleitung wahrnehmen und nicht, was wir sonst machen. Und deswegen ist es vielleicht nochmal ganz interessant, wenn wir damit beginnen. Das heißt, unser Fokus ist ja letztlich, Leiden zu lindern, und das definiert eigentlich der Patient, also der uns dann sagt, was im Alltag für ihn belastend und schwierig ist, wo Ängste bestehen, wo Funktionseinschränkungen bestehen, also was ihn eigentlich daran hindert, seine Zeit mit guter Qualität zu nutzen. Und der Unterschied so zum angelsächsischen Raum ist, dass wir hier meistens etwas später starten mit der Palliativmedizin. Also mein Appell und Wunsch ist eigentlich, ein bisschen mehr Early Integration zu fördern, also dass wir früher eingebunden werden. Also es heißt eben nicht, wenn man einen Palliativmediziner mit einbindet, dass dann nichts anderes mehr stattfinden darf oder gar keine Diagnostik mehr stattfinden darf. Also wir haben durchaus auch gelegentlich Interesse, nochmal eine Diagnostik zu machen, um eine Hypothese zu stützen. Aber es ist sicherlich, wie du schon sagst, deutlich reduziert. Also es orientiert sich letztlich, kann man als Grundlage sehr gut das Total Pain Konzept von Cicely Saunders nennen, was so den biopsychosozialen Ansatz nochmal erweitert, der uns ja hilft, Dinge nicht als einfache Kausalkette wahrzunehmen, sondern eher ja, in der Komplexität, wie es im Leben eben ist. Also wir haben biologische Aspekte, wir haben soziale Aspekte und eben auch psychologische Aspekte. Und bei Saunders kommt dann noch das Thema Spiritualität dazu. Also Fragen nach dem Sinn, solche Inhaltsthemen. Und das alles behandeln wir in der Palliativmedizin. Und ja, jetzt könnten wir zu einzelnen Symptomen kommen.
Ja, also bewusst ist das jetzt als kurzer Einstieg natürlich gedacht, ne? Und ich glaube, es ist vielleicht für den einen oder anderen, der zuhört, hilfreich, sich so ein paar Sachen rauszunehmen aus diesem Gespräch mit dir. Und vielleicht ja auch bei einem nicht palliativen Patienten anzuwenden. Also deswegen ist das natürlich eine sehr große ein sehr großes Runterdampfen des Wissens, das es gibt zur Symptomkontrolle. Aber ja, vielleicht ist es einfach hilfreich. Und wir könnten zum Beispiel anfangen mit einem Symptom wie Übelkeit, wenn ich das jetzt mal so vorschlagen darf. Übelkeit ist ja etwas, was häufig vorkommt. Und was auch gar nicht so einfach zu behandeln ist, finde ich. Zum Beispiel ja teilweise limitiert dadurch, dass der Patient oder die Patientin durch das Erbrechen oder durch Übelkeit einfach auch gar keine Lust hat, irgendwelche Tabletten zu sich zu nehmen. Nur so als einschränkende Sache. Was kannst du sagen, so als Palliativmedizinerin, vielleicht aber auch als Anästhesistin, was sind so gute Maßnahmen gegen Übelkeit?
Okay, also neben der, also dass man sich auch eine Hypothese darüber macht, warum hat der Patient jetzt Übelkeit? Also liegt es daran, dass er massiv obstipiert ist? Hat er andere Gründe, warum ihm übel ist? Hat er eine gastrale Reizung und so weiter? Also wenn wir jetzt einfach danach schauen, wie können jetzt Applikationswege sein, dann und oral jetzt vielleicht in dem Moment als erster Weg scheinbar verlegt scheint, gibt es einmal die Möglichkeit, also in der Palliativmedizin wird ja auch sehr gerne Off-Label-Use betrieben, was relativ häufig genutzt wird, sind Haldol-Tropfen, dass man tatsächlich 3 Tropfen, die man dann ein bisschen aufsuspendiert, dem Patienten oral gibt. Das ist eine kleine Menge und kann häufig auch geschluckt werden, wenn man Übelkeit hat. Sonst gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man IV oder Subkutanzugang hat, diesen zu nutzen oder auch mit einem Sub zu arbeiten, beispielsweise. Also Vomex gibt es zum Beispiel als Sub. Also da gibt es verschiedene Wege. Meistens macht man auch ein bisschen eine Polypragmasie oder man schaut, ob man vielleicht Entlastungen machen kann, Drainagen etc., solche Sachen. Da muss man eben schauen, was ist die Ursache.
Heißt, du würdest schon empfehlen, einmal sich ein Konzept zu machen, woher die Übelkeit, das Erbrechen kommen.
Ja.
genau. Und nicht einfach in den Patienten was reinzukippen. Was ist denn so deine Lieblingssubstanz, wenn ich das fragen darf? Also was würdest du sagen aus deiner eigenen Erfahrung? Das ist natürlich jetzt persönlich gefärbt. Was wendest du am liebsten an?
Also was ich ganz gerne mache, ist zum Beispiel, dass ich zum Abend hin Dimenhydrinat anwende, weil wir eine gute Schlafwarnung darüber haben. Patienten empfinden das auch als sehr angenehm, wirklich mal so eine Art Pause zu haben und dann darüber auch in den Schlaf zu kommen, ohne eine EEG-Veränderung zu erzeugen. Das ist eine gute Sache, finde ich. MCP kann gut sein, wenn man eher was Prokinetisches haben möchte. Also man muss sich so ein bisschen ja eben fragen, was möchte ich da haben. Zusätzlich eben immer schauen, muss man erstmal gucken, dass man die Obstipation zusätzlich behandelt. Also wenn da im Darm sich nichts tut, dann wird es mit der Übelkeit auch meistens nicht so viel besser. Dann haben wir natürlich Präparate wie die Zetrone, also Online-Zetron beispielsweise gibt es auch als Schmelztablette, finde ich auch ganz attraktiv. Patienten sagen, dass es teilweise nicht so lecker ist, je nach Hersteller. Solche Sachen muss man natürlich dann auch mit einkalkulieren, also je nachdem, wen man da vor sich hat. Also das sind so Substanzen, mit denen ich wechselnd gerne arbeite.
Ja gut, also dann hätten wir praktisch das Symptom Übelkeit und Erbrechen. Dann könnten wir direkt schon weitergehen zum nächsten Symptom. Möchtest du eins vorschlagen oder darf ich mir eins auswählen?
Du kannst ja auch eins auswählen.
Wie wäre es mit Fatigue oder Müdigkeit, so dieses Erschöpftsein? Das finde ich herausfordernd auf jeden Fall.
Also das ist auch ein häufiger und wichtiger Aufnahmegrund. Viele Patienten haben auch eine lange Zeit des Durchhaltens hinter sich, bevor wir sie sehen. Und das führt eben auch zur Erschöpfung. Neben der Therapie, die da die Ursache sein kann. Man muss sagen, wenn man sich die Meta-Analysen zu Psychostimulantien anguckt, dann ist das irgendwie nicht so ganz eindeutig. Wir benutzen das eher nicht. Also jetzt Medikamente aus der ADHS-Behandlung zum Beispiel. Was wir machen, ist, dass wir die Tagesstruktur fördern. Das heißt, dass die Patienten tagsüber aktiver werden, dass sie morgens aufstehen, möglichst. Also es sind auch teilweise so Empfehlungen, die auch in der Psychiatrie benutzt werden. Also dass sie sich anziehen. Wir haben einen Frühstücksraum, wenn das von der Belastung her möglich ist, dass sie dann in Gemeinschaft frühstücken. Dass sie Physiotherapie tagsüber haben, also all das, was wieder ein bisschen mehr Kraft fördert und Tagesstruktur fördert. Es ist schon eine Kombination aus seelischer und körperlicher Erschöpfung und die muss man auch adressieren. Also Themen wie Depression auch offen ansprechen, gegebenenfalls auch behandeln, auch gegebenenfalls medikamentös unterstützen und da auch schauen, steht eher so die Schlafstörung im Vordergrund oder ist es der morgendliche Antrieb? Sind es die Ängste, die wir vielleicht ansprechen sollen? Und da wird einfach auch deutlich, also das, was wir auch machen in der Palliativmedizin, ist viel sprechen. Also große Teile meiner Visite finden tatsächlich im Sitzen statt. Das ist für mich sehr angenehm, aber auch für die Patienten ein Gespräch auf Augenhöhe. Und man findet dann auch einen Zugang zum Symptom. Und das, die Behandlung findet immer mehrgleisig statt. Also das heißt, pharmakologisch kann man einiges tun, um es zu erleichtern, aber vor allen Dingen eben auch, dass man physiotherapeutisch und tagesstrukturell arbeitet.
Was ist so mit Cortison? Mhm. Ich kriege das häufig mit, dass das auch so im palliativmedizinischen Setting eingesetzt wird. Hast du das Gefühl, dass das auch so was Aufputschendes hat oder dass das hilfreich sein kann?
Ja, also das habe ich durchaus. Was ich manchmal nicht verstehe, ist, wenn ich das dreimal täglich verordnet sehe und Leute das zur Nacht bekommen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht so hilfreich für den Nachtschlaf. ja, also morgendlich gegeben, auch vielleicht morgens und vormittags, auch bei Übelkeit kann das eine sehr gute Wirkung haben oder auch wenn jemanden Leberkapselspannungsschmerz hat oder zentrale Metastasen. Also es gibt viele Gründe, warum man mit Cortison auch gute Effekte erzielen kann und das mit reinnehmen kann. Oder auch mal Stoßtherapie zwischendurch. Hm.
Das ist wahrscheinlich jetzt eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Aber was wäre denn zum Beispiel bei dem Symptom Müdigkeit, Fatigue, was könnte man da so für eine Dosis an Cortison anwenden? Also
so üblich sind wir so bei Dexamethason so bei 4-8 Milligramm täglich und also dass man so, wenn man es über eine längere Zeit geben möchte, eher so bei 4 Milligramm ist. Das wäre so eine Dosierung, die wir anwenden.
Okay, ja. Auch wenn wir jetzt wieder zurückspringen zu einem gastroenterologischen oder gastrointestinalen Symptom, weil du hattest ja eigentlich schon gerade bei der Übelkeit und beim Erbrechen, hattest ja schon den Ileus gesagt, oder die Obstipation. Wollen wir da nochmal zurückspringen zu dem Punkt? Mhm. Das ist auch was Häufiges, ne? Also ich meine, das ist ja auch was teilweise dann Iatrogen einfach durch die Medikation beeinträchtigt ist, die Verdauung. Aber da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, finde ich. Hm. Ja, gibt es da sowas wie ein Stufenschema, das du vielleicht auch selber persönlich anwendest? Also wenn es schwierig wird mit der Verdauung, wenn es zur Obstipation kommt, dass du dann mit einem Präparat anfängst und dann langsam eskalierst, oder?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also auch da ist nochmal die Genese der Obstipation relevant. Also da würde man auch überlegen, was hat der Patient für Vortherapien? Hat der eine Immuntherapie hinter sich? Eine Bestrahlung? Gibt es Verwachsung? Gibt es eine Peritonealkarzinose? Hat der neurotoxische Medikamente bekommen? Also so, dass man auch da eine grobe Idee hat, wie ist so die Genese der Beschwerden? Und also zur Opioidtherapie würde man grundsätzlich Makrogol mit an die Hand geben, dass die Patienten das schon parallel mit einnehmen. Da sollte man mal hinterfragen, ob die das auch wirklich nehmen. Einige finden das nicht so, also geschmacklich auch nicht so attraktiv. Und dann liegt es in irgendwelchen Schubladen und auf irgendwelchen Nachttischen, wird aber gar nicht genommen. der Mangel an Bewegung und Flüssigkeitsaufnahme ist relevant. Also man muss auch nochmal gucken, wie ist denn die Nahrungsaufnahme? Haben wir überhaupt Ballaststoffe, Quellstoffe, sowas mit in der Ernährung? Also das wären alles so Dinge, die man erstmal basal mit abklärt. Ja, dann kann man auch so ein bisschen nach Symptomlast nochmal schauen. Haben wir eher Erbrechen, dann ist der stenosierende Prozess eher wahrscheinlich Magenausgang, duodenal, so in dem Bereich. Sind es eher Schmerzen, könnte man eher an Dünndarm denken. Und bei verstärktem Meteorismus eher so im Kolonbereich. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit auch, Einläufe beispielsweise zu machen. Also da gibt es auch so warme Milchschwenkeinläufe und solche Sachen. Ganz regelhaft wird aber erstmal werden neben dem Makrogol sowas wie Natriumpicosulfat, Bisacodyl, sowas angewendet. Und dann zweite Wahl sind eigentlich so diese Zuckerstoffe wie Lactulose, Mannit, sowas in die Richtung. Auch Kombination, also da muss man auch sagen, kann man auch sehr gut, wenn man stationär arbeitet, auf die versierte Pflegekraft zurückgreifen, die einem da auch gute Vorschläge macht. Das darf man durchaus nutzen im multiprofessionellen Team. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben in der Opioidtherapie, da ist es so, dass ja auch Mu-Rezeptoren im Gastrointestinaltrakt sind, an die dann die Opioide binden und einen erhöhten Muskeltonus erzeugen. Das sorgt dann dafür, dass die Transitzeit sich verlangsamt, mehr Wasser rausresorbiert wird aus dem Darm, es weniger Peristaltik gibt und auch weniger Sekretion. Und da kann man dann sozusagen targetorientiert mit Pamora arbeiten, also die dann peripher antagonisieren am Mu-Rezeptor. Das hat manchmal wirklich auch durchschlagenden Erfolg, muss man die Patienten ein bisschen darauf vorbereiten, dass es sein kann, dass sie darunter leichte Krampfgefühle auch bekommen. Also es ist nicht die erste Linie, die man macht, aber wenn man sehr sicher ist, dass es aufgrund der Opioide ist, dann hat man da eine zielorientierte Therapie.
Also es gibt eine Reihe von Sachen, die man anwenden kann. Ist das so, dass man, du hast es gerade ja schon gesagt, also zum Beispiel bei der opioid-induzierten Obstipation würde man den Patienten eigentlich mit der Medikation schon das Makrogol auf den Nachttisch legen und dafür sorgen oder darauf einwirken, dass sie das auch nehmen. Also Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Und auch sowas wie Flohsamenschalen beispielsweise könnte man empfehlen. Da ist nur eben wichtig, dass dazu auch viel getrunken wird. Also Quellstoffe ohne Getränk funktioniert auch nicht so gut.
Ja, und sowas wie Bewegung, das ist natürlich auch so eine Sache, je nachdem, wie schwer krank man ist. Ne?
Genau, aber auch
wie motiviert man ist.
Genau, auch so im kleinen Rahmen kann man Bewegung ja durchaus steigern. Und die Patienten stellen auch fest, dass es eine höhere Zufriedenheit macht, wenn sie zwischendurch mal den Ort wechseln, auf einem normalen Stuhl sitzen, nicht im Bett essen, solche Sachen.
Darf ich mir noch ein neues Symptom aussuchen, das ich spannend finde oder herausfordernd finde? Juckreiz.
Ja. Das ist auch ein wichtiges Thema, muss man sagen. Also es ist sehr, sehr quälend für die Betroffenen und kann auch verschiedene Ursachen haben. Also neben der allgemeinen Trockenheit, weil jemand altert, bettlägerig ist, wenig trinkt, solche Sachen, können aber auch zum Beispiel Prozesse in der Leber, also Cholestase oder Uremie zu Juckreiz führen. Aber auch die Therapie, also beispielsweise auch wieder mit Opioiden, das muss man zumindest im Blick behalten bei einer Ein- oder Umdosierung, dass man vielleicht damit auch Pruritus auslöst. Also die erste Linie in der Behandlung ist tatsächlich eine Intensivierung der Pflege. Also man Urea-basierte, rückfettende Lotionen werden da vorzugsweise eingesetzt und werden von den Patienten auch eher als lindernd empfunden. Manchmal kann auch Kühlen helfen, kühle Umschläge, bis hin also so zu so Eisbeutelanwendung. Das muss man aber auch mögen. Auch das muss man mit dem Patienten abklären. Ansonsten, paraneoplastisch kann das auch auftreten. Das darf man auch nicht vergessen. bei den Opioiden könnte man über eine Rotation nachdenken, niedrig dosiert Naloxon geben, aber auch vor allem Antihistaminika und da auch in einer ausreichenden Dosierung, die auf die Haut wirkt. Und bei der Leber, also wenn wir jetzt eher ein Cholestase-Thema haben, kann man sehr gut mit Onan-Zitronen beispielsweise arbeiten, aber auch mit Cholestyramin. Das wäre eine Möglichkeit. Und insgesamt könnte man auch mit Antikonvulsiva eine Therapie versuchen. Also wenn noch so ein eher so eine neuropathische Komponente dazukommt, dann wäre da sowas wie Gabapentin oder Pregabalin eine Option. Oder auch wieder Steroide.
Ja. Und habe ich das gerade richtig verstanden? Also ich muss auch damit rechnen, dass meine Schmerzmedikation, meine Opioidmedikation zu Juckreiz führen kann. Ja.
Also das ist häufig temporär. Also man kann durchaus da einen Therapieversuch gerade mit Antihistaminika machen und den Patienten darüber aufklären, parallel eine gute Hautpflege machen und dann schauen, ob das innerhalb von einer Woche sistiert, bevor man die Therapie direkt einstellt. Also das könnte man erstmal therapieren. Gleiches oder ein bisschen abdosieren. Also manchmal ist es auch eine Dosisfrage tatsächlich.
Da fällt mir ein, das mit der Übelkeit und den Opioiden ist ja auch, das ist ja genauso, ne, dass man das auf der Rechnung haben muss. Insbesondere so am Anfang, ist das auch sowas, was sich vielleicht verläuft dann mit der Zeit?
Ja, durchaus. Also was man, ein Symptom, was sich eigentlich nicht wieder zurückbildet, ist, wenn Patienten allergisch auf das Matrixpflaster von Buprenorphin reagieren. An sich Buprenorphin, sehr schöne Option, weil man sehr niedrig dosiert auch die Pflaster benutzen kann, also in niedrigen Dosisbereichen. Aber dieser Klebstoff der Pflaster, der auch bei allen Herstellern scheinbar der gleiche ist, führt häufig zu allergischen Reaktionen. Und auch wenn man dann versucht, sowas mit Cavilon oder anderen abdeckenden Maßnahmen zu machen, dann verändert man A, die Aufnahme des Medikaments, also die Resorption an sich, und B, hat man nicht langfristig einen guten Effekt. Also da muss man tatsächlich über eine Rotation nachdenken.
Mhm. Super. Das Thema Schmerz hatte ich ja vorhin schon oder am Anfang schon mal gesagt. Ich glaube, das klammern wir heute aus, weil ich finde, das ist einfach so komplex, dass wir das separat besprechen sollten. Ich finde, ein Symptom könnten wir noch kurz thematisieren, wenn du einverstanden bist.
Ja, ich habe, aber dann höre ich erst mal, was du dir wünschst.
Ich wollte dir nicht vorgreifen. Hast du ein Symptom, das du gerne noch ansprechen wolltest?
Also für mich ist neben der symptomatischen Therapie wichtig, dass wir nochmal darüber reden, wie wir mit dem Patienten sprechen. Also dass wir zulassen, dass wir einen Zukunftsdialog führen, dass wir sprechen, wie gehen wir mit der nächsten Krise um. Also wir machen einiges an rehabilitativen Maßnahmen und bessere Einstellung, bessere Symptomkontrolle und dem Versuch, Funktionen wieder herzustellen. Aber wichtig ist auch nochmal, dass wir dem Patienten das sichere Gefühl geben, wir haben einen Plan für den Fall, dass was nicht gut funktioniert und wie das dann weitergeht. Also wir machen eine sehr umfängliche auch Beratung, wie ist die häusliche Situation ganz konkret, wie ist die Versorgung mit Hilfsmitteln, mit pflegerischem Support auch zu Hause, solche Sachen. Und da kann ich einfach nochmal so ans Setting appellieren, dass man sich wirklich einen Moment mal Zeit nimmt für so ein Gespräch. Das ist auch sehr, sehr förderlich für die Arzt-Patienten-Beziehung und all das, also gerade auch die Compliance in der Therapie, habe ich festgestellt, ist wirklich absolut über die Beziehungsgestaltung zu erreichen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und der wird einfach in der Palliativmedizin vielleicht noch mal ein bisschen einladender gelebt als in anderen Bereichen, auch wenn sich viele Kollegen wünschen, dass sie das alltäglich auch tun könnten. Das ist hier besonders wichtig. Und dass man auch reflektiert, wie geht es mir als Behandler denn bei bestimmten Themen? Also durchaus können da eigene Aspekte auch mal anklingen und dürfen das auch.
Ja, und also du hast viel, viel mehr Erfahrung, aber ich finde es spannend, dann einfach auch zu spüren, wie so das Umfeld des Patienten da eine Rolle spielt. Also die Angehörigen, inwiefern die halt auch in Not geraten, beziehungsweise auch Teil des Teams sind um den Patienten. Ja, und auch mit denen darf man ja sprechen und muss man ja auch sprechen und die mit einbeziehen, auch in diese ganzen Therapieentscheidungen und so, ne? Also auch weil du vorhin sagtest, viele Sachen liegen vielleicht auf dem Nachttisch und werden nicht eingesetzt. Auch das kann man ja dann zum Beispiel in Rücksprache mit den Angehörigen dann versuchen zu lösen, ne?
Ja, das ist absolut hilfreich, wenn man die Angehörigen einbezieht. Und was ich feststelle, ist, dass am Anfang häufig ganz viel Unruhe, Angst und Unsicherheit da ist. Manchmal äußert sich das ja auch fast in so einem leicht aggressiven Verhalten. Mhm. Und dann hört man schon in der Ankündigung, das sind ganz schwierige Leute. Also häufig zeigt sich, dass es einfach nur besorgte Menschen sind, die nicht gut informiert fühlen. Manchmal ist es auch so, dass man bestimmte Themen einfach häufiger hören muss, um das auch zu verarbeiten. Und da ist manchmal auch hilfreich, wenn man am Ende von einem Gespräch fragt, was sie mitgenommen haben, was angekommen ist. Oder auch das, was im Spikes-Modell ja auch empfohlen wird, dass man am Anfang fragt, was der Patient selber über seine Erkrankung weiß. Wobei man da vorsichtig sein muss, dass es nicht so klingt, als würde man selber gar nichts wissen. Und der Patient muss einem jetzt ganz neu die Geschichte erzählen. Das macht nicht so einen guten Eindruck. Aber wenn man das so formuliert, dass man es mal hören möchte, dann ist das auch ganz hilfreich, um da einzusteigen. Mhm. Und eben auch diese Nöte der Angehörigen. Und man muss eben sehen, das fällt mir auch häufig auf bei Paaren, die sehr lange zusammengelebt haben und ähnlich alt sind, wenn einer dann sehr schwer krank ist und der andere ihn 24 Stunden bewacht und auch in der Nacht stets geweckt wird und da zur Verfügung steht, wie wichtig das ist, diese vielen Strukturen, die es in der Palliativmedizin, also sowohl stationär als auch ambulant gibt, auch zu nutzen, damit man nicht eine völlige Verausgabung auch der Partner und der Familie dann als Folge hat, sondern dass man da ist. Mhm. Und was es eben auch gibt, was ich auch ganz wichtig finde, es gibt eben auch Kindertrauerbegleitung. Wenn man jüngere Patienten begleitet, dann, und die haben Kinder, dann ist das natürlich ein großes Thema. Wie wird die Zukunft sein? Wie gehen wir damit um? Gibt es Halt für die Familie, für die Kinder? Was gibt es für Perspektiven? Und da gibt es eben wirklich gute Strukturen und das muss eben auch mehr noch gelebt werden, dass man was mit an die Hand gibt. Man muss nicht alles selber machen, aber man muss so ein bisschen der Multiplikator sein, einfach, dass man diese vielen Strukturen aufmacht für die Betroffenen.
Liebe Katja, lass uns für heute Schluss machen. Ich finde, du hast schon viele wichtige Punkte angesprochen und ich glaube, dass man durchaus als Zuhörer jetzt hier ein paar Sachen mitnehmen kann für seine klinische Tätigkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal in den Podcast kommen würdest und wenn wir noch ein paar andere Symptome besprechen könnten, insbesondere wenn wir nochmal in das Thema Schmerz reingehen könnten. Für heute also vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.